Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Als Predigttext haben wir für den heutigen Sonntag das Wort aus 1. Mose 4, die Verse 1 bis 16. 1. Mose 4, 1 bis 16. Und der Mensch, nämlich Adam, erkannte seine Frau Eva, und sie wurde schwanger und gebar Kain. Und sie sagte, ich habe einen Mann hervorgebracht mit dem Herrn. Und sie gebar noch einmal, und zwar seinen Bruder, den Abel. Und Abel wurde ein Schafhirt, und Kain wurde ein Ackerbauer. Und es geschah nach einiger Zeit, da brachte Kain von den Früchten des Ackerbodens dem Herrn eine Opfergabe. Und Abel, auch er, brachte von den Erstlingen seiner Herde und von ihrem Fett. Und der Herr blickte auf Abel und auf seine Opfergabe. Aber auf Kain und seine Opfergabe blickte er nicht. Da wurde Kain sehr zornig und sein Gesicht senkte sich. Und der Herr sprach zu Kain, warum bist du zornig? Und warum hat sich dein Gesicht gesenkt? Ist es nicht so, wenn du Recht tust, erhebt es sich. Wenn du aber nicht Recht tust, lagert die Sünde vor der Tür. Und nach dir wird ihr Verlangen sein, du aber sollst über sie herrschen. Und Kain sprach zu seinem Bruder Abel, und es geschah, als sie auf dem Feld waren, da erhob sich Kain gegen seinen Bruder Abel und erschlug ihn. Und der Herr sprach zu Kain, wo ist dein Bruder Abel? Und er sagte, ich weiß nicht, bin ich meines Bruders Hüter? Und er sprach, was hast du getan? Horch, das Blut deines Bruders schreit zu mir vom Ackerboden her. Und nun verflucht seist du von dem Ackerboden hinweg, der seinen Mund aufgerissen hat, das Blut deines Bruders von deiner Hand zu empfangen. Wenn du den Ackerboden bebaust, soll er dir nicht länger seine Kraft geben. Unstet und flüchtig sollst du sein auf der Erde. Da sagte Kain zu dem Herrn, zu groß ist meine Strafe, als dass ich sie tragen könnte. Siehe, du hast mich heute von der Fläche des Ackerbodens vertrieben und vor deinem Angesicht muss ich mich verbergen und werde unstet und flüchtig sein auf der Erde. Und es wird geschehen, jeder, der mich findet, wird mich erschlagen. Der Herr aber sprach zu ihm, nicht jeder, nicht so. Jeder, der Kain erschlägt, soll siebenfach gerächt werden. Und der Herr machte an Kain ein Zeichen, damit ihn nicht jeder erschlüge, der ihn fände. So ging Kain weg vom Angesicht des Herrn. Herr, tu meine Lippen auf, dass mein Mund deinen Ruhm verkündige. Amen. Liebe Brüder und Schwestern, liebe Gemeinde, liebe Gäste, vor 6 Jahren habe ich das letzte Mal über diesen Abschnitt gepredigt in Neuwied, unserer letzten Gemeinde. Es ist der in der Predigtreihenordnung für den heutigen Sonntag vorgesehene Text. Und nun hat ja jeder Sonntag im Kirchenjahr sein eigenes Thema. Und dazu passend auch den Wochenspruch, mit dem habe ich euch eingangs gegrüßt, was ihr getan habt, einem von diesen meinen geringsten Brüdern, das habt ihr mir getan. Auch das Wochenlied, ein spezielles. Und wenn wir nun den Wochenspruch noch im Kopf haben und lesen als Predigttext dazu 1. Mose 4, da kommt man doch einen Moment ins Straucheln. Ja, nun fragt man sich, war das so gut, was Kain seinem Bruder Abel getan hat, dass man es in Beziehung setzen kann zum Wochenspruch, wo doch Jesus eher was Gutes gedacht hat, was wir unseren geringsten Brüdern antun sollen. Das Thema des heutigen Sonntags ist der barmherzige Samariter. War Kain ein barmherziger Samariter? Wohl kaum. Aber was hat das dann alles miteinander zu tun? Ich musste damals vor 6 Jahren etwas nachdenken, Und allmählich begann es dann in mir zu dämmern, wenn man insbesondere dann noch das Wochenlied dazu nimmt. Das haben wir noch nicht gesungen. Dort heißt nämlich in Vers 3, verleih das ich aus Herzensgrund, den Feinden mög vergeben. Verzeih auch mir zu dieser Stund, schaff mir ein neues Leben. Das Vorbild des barmherzigen Samariters ist in unserem Bericht kein Mensch und Kain schon ganz gewiss nicht. Es ist Gott, der selbst der Urtypus der Barmherzigkeit ist. Es geht um Gottes barmherzige Art, wie er mit dem Brudermörder Kain verfährt. So steht die heutige Predigt unter dem Thema Schuld und Gnade. Schuld und Gnade. Es ist als erstes wichtig, dass wir feststellen, vor der Gnade steht immer notwendigerweise die Schuld. Denn wo Gnade ist, muss etwas sein, das Gnade braucht. Gnade, die nicht nur eine fromme Floskel ist, setzt immer das Vorhandensein von Schuld voraus. Von Schuld, die gnadenhalber, ohne Verdienst, erlassen wird. Diese Schuld ist in unserem Fall eine äußerst schwere. Ich entfalte die Gedanken der Predigt in drei Teilen. Erstens die Schwere der Schuld, zweitens die Größe der Gnade und drittens die bange Frage, was macht der Begnadigte daraus? Erstens die Schwere der Schuld. Was wir gehört haben, ist zutiefst erschütternd. Drei Kapitel vorher im Schöpfungsbericht, 1. Mose 1, können wir lesen. Und Gott sah an alles, was er gemacht hatte, und siehe, es war sehr gut. Alles, ausnahmslos, war sehr gut. Ein traumhafter Zustand, der nicht verbesserungsfähig war, von Gott geschaffen. Und jetzt, drei Kapitel später, lesen wir, dass ein Bruder die Hand gegen den anderen erhebt und ihn totschlägt. Wir erleben die furchtbare Wirklichkeit von Sünde, die Leben zerstört. Und selbst wenn sie Leben nicht äußerlich, physisch zerstört, so zerstört sie Beziehungen, sie zerstört Ehen, sie zerstört Familien, sie zerstört Gemeinde und vieles andere mehr. Der Urheber all dessen ist der Teufel. An der Existenz des leibhaftig Bösen kommen wir nicht vorbei. Dass man ihn im Volksmund den Leibhaftigen genannt hat, hat schon seinen guten Grund. Damit wird festgehalten, es handelt sich beim Bösen nicht um eine Idee, nicht um eine symbolische Redeweise von Dingen, die nicht so gut gelaufen sind. Nein, so wirklich, wie es den lebendigen Gott gibt, so wirklich gibt es den Teufel, der die Menschen von der Gemeinschaft mit Gott fernhalten will, der ihr Leben zerstört, der die Welt ins Chaos stürzt. Wir haben es mit Mächten, Fürstentümern und Gewaltigen zu tun. Nicht nur mit Gewalten, mit Gewaltigen, nicht anonyme, unpersönliche Gewalten, sondern persönliche, gewaltige aus dem Reich der Finsternis, die nach der Gemeinde Jesu greifen und nach den einzelnen Menschen, um uns in Sünde und Aufruhr gegen Gott und gegen den Nächsten zu führen. Als Erste hatten sich Adam und Eva packen lassen von Satan. Deshalb mussten sie hinaus aus der Gemeinschaft mit Gott. Außerhalb des Gartens Edens zieht das Böse nun weiter seine verhängnisvollen Kreise. Dabei sah zunächst noch alles so gut aus. Zwei Kinder werden geboren, beide machen ihren Weg. Sie tun, was damals nahe lag, sie nutzen unmittelbar die Gaben der Schöpfung. Der eine wird Viehhirte, der andere Landwirt. In die Berufswahl der beiden wollen wir nicht geistlich zu viel hineingeheimnissen. Es ist zwar richtig, dass das Bild des Schäfers, des Nomaden, des Wanderers ohne festen Wohnsitz in der verstärkten Abhängigkeit von Gott eine besondere biblische Bedeutung hat, aber andererseits verheißt Gott dem Abraham ein eigenes Land, in dem sein Volk sesshaft werden kann. Der Beruf des Kain war nicht schlechter als der des Abel. Beide haben einen soliden, einen anständigen Beruf ergriffen, um ihre Familie zu ernähren. Beide sind fromme Leute. Auf die heutige Zeit übertragen, beide besuchen regelmäßig den Gottesdienst. Beide bringen Gott Opfer von ihren Erträgen. Aber an dieser Stelle kippt die Entwicklung. Vers 4, 5. Und der Herr sah gnädig an Abel und sein Opfer. Aber Kain und sein Opfer sah er nicht gnädig an. Dieser Satz wirft Fragen auf. Die erste Frage, woran war das zu erkennen? Kain hat es sofort erkannt. Aber woran? Maler haben es versucht, was ihr gutes Recht ist. Sie wollen Botschaft bildhaft vermitteln, anschaulich machen. Haben es versucht darzustellen, indem sie den Rauch von Abels Opfer senkrecht zum Herrn, zum Himmel emporsteigen lassen, während der Rauch von Kains Altar flach über der Erde dahin kräuselt. Aber das ist die künstlerische Freiheit. Der Maler, wir wissen es nicht, die Bibel gibt uns keinen Hinweis. Und die zweite Frage, die ist nun geistlich ganz wichtig. Warum sah Gott Kains Opfer nicht gnädig an? Bis Vers 5a ist das nicht zweifelsfrei zu erkennen. War das Opfer Kains schlechter? In der Kinderkirche uns hat man früher erzählt, der Kain hat eben nur so die vergammelten Früchte seines Feldes zusammengeglaubt, was zum Essen nichts mehr getaugt hat, was er nicht recht verkaufen konnte. So hat man versucht, das Ganze irgendwo plausibel und logisch nachvollziehbar zu machen. Aber die Bibel sagt es nicht. Eine Andeutung im Blick auf die Qualität des Opfers, die geistliche allerdings, könnte der Text enthalten. Bei Abel wird ausdrücklich gesagt, er brachte von den Erstlingen seiner Herde. Bei Kain wird nur gesagt, er brachte von den Früchten des Feldes. Ich weiß nicht, aber es könnte sein, es läge nahe darin, einen Ansatz zu vermuten. Das Erste hätte Kain dann für sich behalten. Und das hätte dann geistliche Bedeutung. Denn die Erstlinge werden Gott ja gebracht als Anerkennung der Tatsache, die Ernte habe ich nicht in erster Linie mir selbst zu verdanken, meinem Fleiß, meinem Geschick, meiner Geschäftstüchtigkeit, sondern alles, was ich nun aus meiner Herde oder aus meinem Acker an Ernte, an Frucht gewinne, kommt von Gott. Wenn Kain nicht die Erstlingsgabe gebracht hat, dann könnte man das als Hinweis betrachten, dass er diese Anerkennung dem Herrn verweigert. Aber auch wenn es so gewesen sein sollte, das Äußere wäre nicht der entscheidende Grund, sondern nur ein Hinweis auf das eigentliche Problem, und das benennt uns die Bibel eindeutig. Die Herzenseinstellung. Äußerlich scheint bei Kain alles in Ordnung gewesen zu sein. Aber in seinem Innern stimmt es nicht. Da ist tiefster Sumpf. Kain opfert nicht aus Glauben. Kain opfert aus Selbstsucht. Nach dem Motto, ich stimme mir Gott durch ein Opfer gnädig und dann wird er mich reich dafür segnen. Diese Denkweise ist bis heute weit verbreitet, hat mit Glauben aber nichts zu tun. Hier handelt es sich um ein Tauschgeschäft, nicht um Glauben. Dass es um den Glauben geht, das bestätigt das Neue Testament, Hebräer 11, Vers 4. Dort lesen wir, durch den Glauben hat Abel Gott ein besseres Opfer dargebracht als Kain. Der Glaube, Bei aller äußeren Frömmigkeit, die Kain mit auf den Weg gebracht haben mag, der Glaube fehlt, die persönliche Beziehung zu Gott. Und das wird sofort an seiner Reaktion deutlich. Kain zeigt von Anfang an ein erschreckend ungeistliches Verhalten. Er erkennt, woran auch immer, dass Gott sein Opfer nicht annimmt. Und ich sage immer, liebe Geschwister, viel entscheidender ist oft im Reden und im Handeln von Menschen nicht, was sie tun und sagen, sondern was sie nicht tun und sagen, aber was sie hätten tun und sagen sollen. Wenn wir das Wort anschauen, Kain stellt fest, Gott nimmt mein Opfer nicht an. Was hätte er, wenn Geist Gottes in ihm gewesen wäre, als erstes tun müssen? Und was tut er nicht? Er hätte sich an die Brust schlagen müssen, wie der Zöllner im Tempel. Er hätte innerlich erschüttert fragen müssen, Herr, was habe ich falsch gemacht? Was trennt mich von dir, dass du mein Opfer nicht annehmen kannst? Was stimmt und passt in meinem Leben nicht, dass mein Opfer dir nicht wohlgefällig ist? Das wäre die einzig geistlich richtige und mögliche Reaktion gewesen, aber Fehlanzeige. Die erste Reaktion des Kain ist, so sagt uns die Bibel, da wurde Kain sehr zornig und sein Gesicht senkte sich, Luther übersetzt, verfinsterte sich. In Zorn und Neid wendet sich Kain gegen Gott und gegen seinen Bruder. Er schlägt nicht sich an die Brust, er schlägt vielmehr seinen Bruder auf den Kopf und erschlug ihn. Wir sehen bei Kain den unnachgiebigen, den unverbesserlichen und unbußfertigen Hang zur Sünde, zum Bösen. Er hat seinen Bruder nicht spontan erschlagen. Das wäre schon schlimm genug gewesen. Auch Totschlag gehört nicht zu den Kardinalstugenden der Bibel. Aber viel schlimmer ist, dass es keine spontane Tat ist. Vielmehr hat sich das Böse tief in Kains Wesen eingenistet. Es bestimmt sein Denken und Handeln durch und durch. Und er lässt sich von Gottes Eingreifen nicht beirren. Er bleibt trotz des wiederholten Eingreifens Gottes konsequent auf der Spur des Bösen. Denn Gott ermahnt ihn. Zwei Verse lang in den Versen 6 und 7 redet Gott zu Kain. Er warnt Kain und ermahnt ihn dringlich und sagt, die Sünde lauert vor der Tür. Kain, pass auf, du aber herrsche über sie. Aber Kain will nicht über die Sünde herrschen. Kain will seinen bösen Trieben freien Lauf lassen. Und wenn er es in seinem Herzen doch anders wollte, so ist er doch nicht bereit, sich entschieden vom Bösen loszusagen. Liebe Geschwister, ich befürchte, dass das bei vielen bis zum heutigen Tag ein Hauptproblem ist. Ich vermute, dass die wenigsten das Böse wollen. Irgendwo hat Gott in jeden von uns ein Gewissen und eine Ader hineingelegt, die eigentlich das Gute wollen möchte. Aber wenn der Mensch sich nicht in der Kraft Gottes wirklich in aller Entschiedenheit und Rückhaltlosigkeit vom Bösen lossagt, ohne Wenn und Aber, das Böse verneint, vor der Sünde flieht, dann wird er von der Herrschaft der Sünde und des Bösen nicht freikommen. Das ist eine unverzichtbare Voraussetzung, dass es mit unserem Leben wirklich anders werden kann. Liebe Geschwister, ich weiß nicht, wie das früher hier in der Gemeinde war, aber ich weiß, dass es früher bei sogenannten, bei den Evangelisationen und bei vielen Evangelisten gang und gäbe war, dass man vor die Bekehrung die Lebensbeichte gestellt hat. Aus gutem Grund. dass man gesagt hat, bevor jemand sein Leben wirklich dem Herrn anvertrauen kann, sinnvoll anvertrauen kann, muss er in seinem Leben klar Schiff machen. Es gehörte zu dem alten Taufritus von Anfang an der Christenheit, dass der Täufling vor der Taufe gefragt wurde, sagst du ab allem teuflischen Werk und Wesen? Weil niemand zwei Herren dienen kann. Es ist nicht damit getan, wie Jesus sagt, ihr getünchten Gräber, dass wir über ein altes, der Sünde verfallenes Leben einen frommen Anstrich machen und Opfers Taufwasser drüber gießen oder untertauchen. Wenn es innen nicht anders geworden ist, dann hilft der Anstrich und auch das Taufwasser nichts. Und deshalb hat man gesagt, vorher muss klar Schiff gemacht werden. Bevor ein Mensch ernsthaft zum Herrn kommen kann, muss er sich von all seiner Sünde lossagen. Mit ganzem letztem Ernst. Und wo nötig, Dinge auch wieder bereinigen. Geschehenes Unrecht gut machen. Das ist eine biblische, klare Linie. Wir sehen es eindeutig an Zachäus, dem Zöllner. Dem war das sofort klar, als Jesus bei ihm eingekehrt ist in seinem Haus. Da hat er nicht gesagt, Herr, super, ich bin jetzt dein Nachfolger. Und das war's. Und was gestern war und vorgestern und was ich in meinem Leben an Schandtaten verbrochen habe, wie viele Leute ich Unrecht gut abgenommen habe und so weiter, interessiert mich nicht, den Schnee von gestern, heute geht's frisch voran, fröhlich frei. Ihm war sofort klar, wenn ich dem Herrn nachfolgen will, dann muss ich das unrechte Gut, das ich erworben habe, zurückgeben. Und er will es sogar dreifach erstatten. Zachäus hat kein schnelles Lippenbekenntnis seiner Schuld gesprochen. Er hat konsequent in Ordnung gebracht, was in seinem Leben in Unordnung geraten war. Und dann kann eine echte Übergabe an den Herrn sinnvoll, geistvoll, vollmächtig erfolgen. Nur so kann wirklich ein neues Leben mit Jesus beginnen, wenn mit der Sünde und dem alten Leben konsequent gebrochen wurde. Nur der kann über die Sünde herrschen, der sich von Herzen von ihr losgesagt und Jesus Sieg über die Sünde für sich persönlich, für seine Schuld, für seine Schwachheit in Anspruch genommen hat. Niemand von uns, keiner, auch ich nicht, kann aus eigener Kraft über die Sünde herrschen. Wir können es jeden Tag nur in der Kraft unseres Herrn und Heilandes Jesus Christus. In Kain sehen wir das alles nicht. In Kain sehen wir die typischen Kennzeichen des verstockten Sünders. Die Ermahnung Gottes prallt wirkungslos an ihm ab. Er lässt von seinem bösen Tun nicht. Er will nicht von der Sünde lassen. Er lässt sie weiter über sich herrschen. Trotz dieser Mahnung des Herrn geht er hin, gezielt und geplant, und bringt seinen Bruder um. Und wieder meldet sich der Herr. Wo ist dein Bruder Abel? Frech erhebt Kain die Stirn und antwortet, weiß nicht, sollt ich meines Bruders Hüter sein? Er belügt den Herrn, der doch alle Dinge weiß und sieht. Auch darin, in dieser ganz klitzekleinen Formulierung, liebe Geschwister, sehen wir wieder den tiefen inneren Aufruhr Kains gegen Gott. Er meint, er könnte dem lebendigen, allmächtigen Herrn ins Angesicht sagen, ich weiß nicht, wo mein Bruder ist, und meinen, Gott hätte es nicht mitbekommen. Er ist durch und durch bereit, Gottes Größe und Majestät für sich persönlich zu verleugnen und sich vor ihr nicht zu beugen. Und trotzdem können wir an dieser Stelle nun zum zweiten Punkt kommen, die Größe der Gnade. Zunächst allerdings begegnen wir noch nicht der Gnade. Auch das müssen wir mit ganzem Ernst sehen. Zunächst begegnen wir dem Fluch. Der Fluch Gottes trifft Kain. Denn Gott hasst die Sünde. weise immer wieder darauf hin, Gott hasst aus guten Gründen die Sünde. Die Sünde zerstört Gottes gute Schöpfung. Die Sünde zerstört die Gemeinschaft zwischen den Menschen und Gott und zwischen den Menschen untereinander. Die Sünde zerstört alles, was Gott geschaffen, was Gott geliebt hat und was gut für uns Menschen ist. Deshalb hasst Gott die Sünde. Und deshalb trifft sein Fluch den, der gerne die Sünde über sich herrschen lässt. Und so trifft Kain der Fluch Gottes. Der Fluch klingt zunächst einmal ähnlich wie das Gericht über Adam und weist dann doch wesentliche Unterschiede auf. Er geht weit, wohl in mindestens dreifacher Weise über den Fluch gegen Adam hinaus. Gegenüber Adam verflucht Gott den Ackerboden. Hier aber verflucht Gott den Kain selbst. Und sein Leben auf dieser Erde, die das Blut seines Bruders getrunken hat. Und auch der Fluch des Ackerbodens wird für Kain verschärft. Kain soll nicht nur im Schweiße seines Angesichts sein Brot essen, sein Acker soll nicht nur Dornen und Disteln tragen, gegen die er kämpfen muss und dem er mühsam den Ertrag abringen muss. Nein, der Ackerboden soll ihm den Lohn seiner harten Arbeit insgesamt verweigern. Und noch ein weiterer Fluch Gottes trifft Kain: unstet und flüchtig soll Kain sein weiteres Leben verbringen. Calvin deutet das nicht äußerlich, sondern innerlich, und er dürfte damit recht haben, denn die Bibel selbst sagt uns, Vers 14, dass Kain der erste Städtegründer der Menschheit geworden ist. Äußerlich schafft er sich einen Ort der Ruhe und Sicherheit hinter starken, wehrhaften Mauern. Aber die innere Unruhe und der innere Unfrieden sind ihm geblieben. Dagegen helfen keine Mauern. Unstet und flüchtig in seinem Herzen. Und dann sehen wir bei aller Schärfe des Fluchs doch noch die Größe der Gnade Gottes. Kain hat Angst vor der Blutrache. Darum durfte es sich Vers 14b handeln. Die Bibel sagt uns viele Details nicht. Warum geht der Kain selbstverständlich davon aus, dass jeder, der ihn sieht, sofort totschlagen wird? Diese Angst kommt ja aus den Versen raus, sagt uns die Bibel nicht. Aber wir haben hier wohl an das Gesetz der Blutrache zu denken, das bereits um sich gegriffen hat. Und Kain hat ja nun wahrhaft keine geringe Schuld auf sich geladen. Und obwohl Kain keine Buße getan hat, gewährt ihm Gott davor Schutz. Gott gibt ihm ein Zeichen, das ihn vor der Blutrache bewahren soll. Wir müssen ganz genau differenzieren, Gott erlässt ihm nicht einfach seine Schuld. Gott schützt ihn nicht einfach vor Strafe. Der Fluch Gottes trifft den Kain in mehrfacher, schwerster Weise. Aber das Gericht ist in Gottes Hand. Und Gott gibt dem Kain ein Zeichen, das ihn davor schützt, dass Menschen das Gericht in ihre Hand nehmen. Was dieses Zeichen war, sagt uns die Bibel wieder nicht. Aber wir sehen, Gott wendet sich in seiner unvorstellbar großen Gnade sogar dem unbußfertigen Sünder noch barmherzig zu. Gott liebt den Menschen. Er liebt sogar den unbußfertigen Sünder, obwohl er die Sünde von ganzem Herzen hasst. Das ist die Größe der Gnade Gottes. Sogar der Brudermörder ist noch ein Mensch. Ein von Gott geliebter und geschaffener Mensch. Er soll nicht wie ein räudiger Hund auf der Straße erschlagen werden. Das ist eine große Gnade angesichts der Größe, der Schuld und der Unbußfertigkeit dieses Sünders. Nun kommen wir aber zum dritten Punkt, zum letzten, zur spannenden Frage: Was macht der Begnadigte daraus? Gott hat dem Kain sein Zeichen gegeben, dass er nicht totgeschlagen wird. Gott hat ihm damit Zeit gegeben. Zeit zur Buße, Zeit zur Umkehr. Luther hat Vers 13 so übersetzt, dass man ihn noch positiv im Sinne von Sündenerkenntnis deuten könnte. Meine Sünde ist größer, denn dass sie mir vergeben werden könnte. Vom hebräischen Wortlaut ist diese Übersetzung möglich. Sie dürfte inhaltlich aber zu positiv sein. Elberfelder und auch Johannes Calvin haben deshalb anders übersetzt. Zu groß ist meine Strafe, als dass ich sie tragen könnte. Und liebe Geschwister, wir dürfen uns von dem kleinen Unterschied in dieser Formulierung nicht verwirren lassen. Geistlich hat das eine mit dem anderen gar nichts zu tun. Ob ein Sünder sagt, zu groß ist meine Sünde oder zu groß ist meine Strafe, sind zwei völlig verschiedene Welten. Und bei Kain sehen wir, es ist die zweite, die kohlfinstere Welt der Sünde. Seine Sünde ist ihm im letzten Grunde egal. Wir sehen das deutlich in Vers 14. Kain redet nur von der Schwere des Fluchs, der ihn getroffen hat. Er redet mit keiner Silbe von Abel, den er erschlagen hat. Kain leidet nicht unter seiner Sünde. Kain leidet nur unter den Folgen, die sie für ihn persönlich hat. Solange seine Sünde nur Folgen für die anderen hat, ist ihm das Schnurzpiep egal. Aber jetzt hat seine Sünde Folgen für ihn. Und darunter fängt er an zu leiden. Seine Sünde tut ihm nicht leid. Er wäre nur gern ungeschoren davongekommen. Ein Ausleger spricht von einem offenen Ende der Geschichte. Das ist aber falsch, definitiv. Das Ende ist nicht offen. Das Neue Testament sagt es an mehreren Stellen ganz eindeutig anders. Judas 11 spricht von den Gottlosen, weh ihnen, denn sie sind den Weg Kains gegangen. Was ist der Weg Kains? Er wird zweimal in unserem Kapitel 4 ausdrücklich beschrieben. Vers 14, glaube ich, und 16. Weg vom Angesicht des Herrn. So schließt unser Predigttext. Aber Kain ging weg von dem Angesicht des Herrn. Der Ort im Angesicht des Herrn ist der Ort des Segens. Der Ort weg vom Angesicht des Herrn ist der Ort des Fluchs. Kain muss sich, Vers 14 formuliert er selber, vor dem Angesicht des Herrn verbergen. Warum muss er sich vor dem Angesicht des Herrn verbergen? Weil er Gottes Gnade unbußfertig an sich abprallen lässt, weil er nicht bereit ist, sich im Angesicht des Herrn zu beugen und zu demütigen. Deshalb muss er sich verbergen, denn Gott liebt den Demütigen und schenkt ihm Gnade. Nach seinem inneren Aufruhr gegen Gott vollzieht Kain nun auch die äußere Trennung. Für den unbußfertigen Sünder ist kein Platz bei Gott. So geht Kain weg von der Gnade Gottes, weg vom Frieden Gottes, den Weg in ein unstetes und verlorenes Leben, in die ewige Verdammnis. Die Folgen nicht nur für ihn, sondern auch für seine Nachkommen sind katastrophal. Eine gottlose Kultur entsteht. Und liebe Geschwister, ich habe nicht von ungefähr als Lesung dieses harte Mahnwort Jesu aus Matthäus 10 gewählt. Damit aus der Sünde eines Einzelnen nicht die Sünde einer ganzen Kultur wird, muss jeder Einzelne sich immer wieder entscheiden, wem folge ich? Auf wessen Seite stehe ich? Auf der Seite des Herrn oder auf der Seite der Sünde? Was Kain aus der Gnade Gottes gemacht hat, das haben wir gehört. Was machen wir daraus? Besser gesagt, was lassen wir Gott daraus machen? Begnügen wir uns mit einem äußerlich frommen Leben? Oder darf Jesus unser Leben von Grund auf neu machen? Wer sein Leben, wann auch immer, schludrig dem Herrn übereignet haben sollte, ohne eine Generalbeichte seines Lebens abzulegen. Das kann man auch im stillen Kämmerlein. Das kann man vor dem Bruder und vor der Schwester tun. Das ist geistlich und seelsorgerlich noch hilfreicher. Denn Bonhoeffer hat gesagt, das Wort Gottes aus dem Mund des Bruders ist stärker als aus dem eigenen. Wenn mir nach einer Generalbeichte meines Lebens der Bruder zusagt, dir sind deine Sünden vergeben. Alles, was du bekannt hast, ist vor dem Herrn restlos und spurlos vergeben und vergessen. Das ist eine enorm befreiende Wirkung. Man kann es aber auch zu Hause tun. Man kann es im Gebet mündlich tun, man kann alles aufschreiben. Manche haben es auch schon so gemacht, die haben alles aufgeschrieben, zu Papier gebracht, was sie in ihrem Leben alles verbockt haben, wofür sie vom Herrn Gnade wollen, haben es dem Herrn gebracht und haben dann diesen Zettel symbolisch verbrannt und wussten, so ist meine Sünde vor dem Herrn in nichts in Rauch aufgegangen. Aber es ist wichtig, liebe Geschwister, dass wir vor dem Herrn durch und ganz und gar reinen Tisch machen, dass nichts Böses in unserem Herzen und in unserer Mitte bleiben kann. Gott ist barmherzig und gnädig. An allen Punkten, in allen Bereichen, wo uns Mängel und Sünde bewusst werden, liebe Geschwister, heute können und dürfen und sollen wir umkehren. Damit wir auch in Zukunft ein Leben im Angesicht Gottes, ein Leben in seinem Segen führen können, für uns persönlich, als Familien und als ganze Gemeinde. Das möge der Herr schenken. Amen.